Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast. Ich bin Sandrina Lorenz. Die Digitalisierung von Unternehmen kann vieles umfassen. Von der technischen Aufrüstung, um mobiles Arbeiten zu ermöglichen, über die Automatisierung von Prozessen bis hin zur Produktionsoptimierung. Die Vision Lasertechnik hat bereits 2007 die Zeichen der Zeit erkannt und ein Experiment gewagt, die maschinelle Fertigung mit Hilfe von Sensorik und IT aufzurüsten, um die Produktion effizienter zu machen. Die Herausforderung? 2007 fehlte es an der entsprechenden Software und Erfahrung mit der Digitalisierung von Maschinenparks. In unserer heutigen Folge spreche ich mit Philipp Becker, Mitglied der Geschäftsführung bei der Vision Lasertechnik, Initiator und Umsetzer der Digitalisierungsoffensive in der Firma. Warum der Betrieb bereits so früh auf Digitalisierung gesetzt hat, wie Mitarbeiter und Geschäftsführung vom Projekt überzeugt werden konnten und was andere Firmen von der Vision Lasertechnik lernen können, erfahren Sie in der heutigen Folge.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand. Die DZ Bank steht Ihnen als leistungsfähiger Finanzexperte zur Seite, sucht gemeinsam mit Ihnen nach neuen Chancen und bietet im Verbund mit den Volksbanken Raiffeisenbanken für jede Anforderung maßgeschneiderte Lösungen. Dabei agiert sie genossenschaftlich, partnerschaftlich und leistungsstark. Mehr unter dzbank.de.
Hallo Herr Becker.
Hallo, guten Tag.
2007 haben Sie begonnen, die Produktion mit Hilfe von Software zu optimieren. Zu dieser Zeit existierte der Begriff Industrie 4.0 und auch die damit verbundene Offenheit für eine Digitalisierung der Produktion ja noch gar nicht. Wie kamen Sie denn damals auf die Idee? Was machte die Veränderung notwendig?
Das ist eigentlich aus der Not heraus entstanden. Sie haben eine Fertigung in einem mittelständischen Unternehmen und diese Fertigung wird eigentlich so gesteuert, wie sie auch schon die 10, 15 Jahre davor gesteuert wurde. Das heißt, man hat abgeschätzt, wie die zu erwartenden Aufträge sein werden und hat demnach dann auch eingeplant. Und das führt irgendwann dazu, dass mit steigenden Auftragszahlen, irgendwann am Beispiel des Zerspaners, die Zerspanungsabteilung sagt, das schaffen wir nicht, das dauert zu lange, du wirst auf die Teile warten müssen. Und was macht man dann? Man schaut sich dann die Ressourcen an und stellt fest, okay, ich schaffe die Fertigungszeit nur zu reduzieren, indem ich weitere Maschinen anschaffe. Und das haben wir damals auch gemacht und haben dann einfach gesagt, wir erhöhen oder verdoppeln in dem Fall die Ressourcen dadurch, dass wir weitere Maschinen einkaufen. Dann stellt man sich eigentlich die Frage, wie kann das sein? Kann es vielleicht auch andere Optimierungsverfahren geben? Und das habe ich damals sehr pragmatisch gemacht und habe einfach einen Tag in der Zerspanung mitgearbeitet. Ich bin BWLer, also jetzt nicht der klassische Zerspanungsmechaniker. Ich habe mir aber Sicherheitsschuhe angezogen und habe einen Tag mit den Zerspanern gearbeitet. Und da fiel mir schon sehr, sehr schnell auf, dass die Zerspaner den sogenannten G-Code, den Maschinencode, direkt an den Maschinen programmiert haben. Das heißt, obwohl es auch schon zum damaligen Zeitpunkt sogenannte CAD-CAM-Programme gab, das heißt, dass man aus 3D erstellten CAD-Programmen direkt den Maschinencode ableiten konnte, der wurde oftmals nicht benutzt und die Zerspaner haben direkt an die Maschinen programmiert, was natürlich dazu führt, dass während der Mitarbeiter an der Maschine programmiert, diese Maschine nicht zerspannt, also keinen Output hat. Und das war für mich eigentlich so der erste wichtige Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich die Gesamtprozesse einmal durchleuchten und das kann ich im besten Fall mit digitaler Technologie, die zu dem Zeitpunkt, wie Sie aber schon gesagt haben, eben so noch nicht verfügbar war.
Das heißt, Sie haben im ersten Schritt den Maschinenpark ganz klassisch erweitert und haben aber festgestellt, es gibt trotzdem eben immer Wartezeiten oder Stillstand, zumindest in Teilen der Produktion, weil Maschinen gewartet werden müssen oder programmiert werden müssen. Und das ist natürlich teuer und aus heutiger Perspektive auch durch intelligente Softwareplanung weitgehend gut zu verhindern. Nun, wie gesagt, heutzutage, da sind die Softwareunternehmen bei diesem Thema gut aufgestellt. Aber 2007, das haben Sie ja auch schon angedeutet, sah das anders aus. Wie sind Sie denn da vorgegangen, wo alles noch in den Anfängen gesteckt hat?
Ja, damals konnte ich mir im Kopf ungefähr schon vorstellen, wie ich es am liebsten hätte und habe mich damals im ersten Schritt an den Hersteller unseres ERP-Systems gewandt und habe gesagt, wie sieht das im Bereich des Shopfloors, also im Bereich der Fertigung aus? Da möchte ich Daten und Informationen sammeln, die ich dann an einer zentralen Stelle auswerten kann. Und der Softwarehersteller hat mir zu dem Zeitpunkt gesagt, da können wir Ihnen leider nicht helfen. Wir sind im ERP-System, also im Topfloor zu Hause. Da gibt es eben keine Lösung aus unserem Hause. Und klar, dann fängt die klassische Google-Recherche an und man findet eben Produktionsplanungssysteme, PPS-Systeme, die aber mehr oder weniger BDE, also Betriebsdatenerfassung, dargestellt haben. Das heißt, das war jetzt, heute würde man sagen, wenig smart. Ich konnte Daten reingeben und konnte nur ganz bedingt auf regelbasierten Lösungen dann auch Informationen wieder zurückbekommen. Was aber eben nicht dazu führt, dass ein Zerspaner zum Beispiel erst dann eine Maschine freigegeben bekommt und mit einem Code darauf, also fertigungsfertig bereitgestellt bekommt, wenn vorher geprüft wurde, ist das Vormaterial da, sind die richtigen Werkzeuge da, sind eben alle Ressourcen, alle Vorbedingungen erfüllt. Und das führte dann dazu, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir das Ganze am Markt nicht erhältlich bekommen oder zumindest nicht so bekommen, wie wir es gerne hätten, dann müssen wir uns selber daran setzen und es selber für uns programmieren.
Hatten Sie denn Programmierer im Unternehmen? Das war ja bis dato dann ja eine Arbeit, die nicht erforderlich gewesen ist.
Ja, dort fing es dann tatsächlich an, wirklich spannend zu werden. Wir sind ein Maschinenbauunternehmen, 30 Jahre alt. Das heißt, Softwareentwicklung gibt es bei uns natürlich schon lange. Allerdings ist das eine ganz andere Softwareentwicklung. Die klassische Softwareentwicklung, egal ob ich es jetzt mit C mache oder Realtime-fähig mit Turbo Pascal oder wie auch immer, die in den letzten 30 Jahren hier programmiert wurde, entspricht nicht im Ansatz dem, was man braucht, wenn man wirkliche Großmengen an Daten analysieren möchte. Und nur mal als Beispiel, wir haben angefangen und haben zwischen Netz und unsere Zerspannungsmaschinen selbst entwickelte Energy Meter, also Leistungsmessgeräte, geschaltet und konnten dann im ersten Schritt sehen, ist die Maschine eingeschaltet, ist sie auf Standby oder zerspannt sie gerade aktiv, rein durch die Leistungsaufnahme. Und das werde ich nie vergessen. Ganz zu Anfang habe ich dann, es ist ein sogenanntes CSV-Protokoll, was dann dort rauskommt, und da habe ich dem Entwickler gesagt, gib mir doch davon bitte mal eine Minute aufgenommener Daten. Ich möchte mir die mal angucken und möchte als Betriebswirt mir die mal angucken und feststellen, was sind das für Daten, was können wir daraus ziehen. Und er hat mir dann wirklich nur eine Minute exportiert, hat mir eine Datei zur Verfügung gestellt und ich habe sie versucht, ganz klassisch in Excel einmal zu importieren, was dazu führt, Excel rattert dann ein paar Minuten und irgendwann bricht Excel ab und sagt dann Ende erreicht, so viele Daten kann ich überhaupt nicht verarbeiten. Und das zeigt schon mal, was für Datenmengen es sind, die man dort auswerten muss. Und das war nur eine einzige Minute von einer einzigen Maschine. Und um da jetzt eben auf die Softwareentwicklung zurückzukommen, das lösen Sie nicht mit klassischer Softwareentwicklung, schon gar nicht 2007. Das heißt, 2007 gab es in einigen Promotionen, in einigen Arbeiten durchaus schon die ersten Begriffe In-Memory Processing und Big Data Analysis. Die Begriffe gab es schon, aber es war eben nicht frei verfügbar. Also es gab nichts, was man sich irgendwie nehmen konnte. Und wir haben deswegen 2007 mit einem Oldenburger Unternehmen eine Kooperation begonnen, die eben schon an der Universität Oldenburg und auch am dortigen Office-Institut schon damals damit angefangen haben, große Datenmengen zu analysieren. Und das konnten wir uns eben zunutze machen und auf Basis dieser Informationen dann unsere eigenen Systeme hier entwickeln, was heute dazu führt, wir sind eng zusammengewachsen, wir arbeiten dort sehr eng miteinander und können heute eben genau diese Sachen umsetzen, die wir dafür brauchen.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Sie haben ja schon jetzt von den großen Datenmengen gesprochen. Wie war denn das in dem Maschinenpark? Welche Daten konnten Sie direkt ablesen und welche technischen Um- und Aufrüstungen in den Anlagen mussten Sie erst vornehmen, damit Sie diese großen Mengen an Daten gewinnen konnten?
Ja, das stellte uns für ein ganz großes Problem. Diese Maschinen, selbst wenn Sie in diesem Bereich neue Maschinen anschaffen, die werden zwar beworben mit irgendwelchen Schnittstellen, allerdings sind das keine Schnittstellen, die Sie im Normalfall dafür benutzen können, um wirklich eine Datenauswertung zu machen. Das heißt, wenn Sie sich den Maschinenkatalog angucken, steht dort, verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle, die aber oftmals nur so genutzt werden können, dass Sie irgendwo eine Software genau dieses Maschinenherstellers installieren und können dann über diese Ethernet-Schnittstelle zum Beispiel den Maschinencode übermitteln. Statusinformationen, Wartungsinformationen, Energieverbrauchsinformationen kriegen Sie nicht über diese Schnittstellen. 2007 gar nicht, heute nur sehr selten. Und ganz groß wird das Problem, wenn ich eben im Rahmen einer bestehenden Produktion die Digitalisierung einführen möchte. Ich stand nie zur Option, nie zur Wahl, dass ich sagen konnte, grüne Wiese Prinzip, ich baue jetzt eine neue Halle und bestücke die ganze Halle nur mit Anlagen eines einzigen Herstellers, mit einer einzigen Software und einer standardisierten Schnittstelle. Das gibt es nicht. Das gibt es in keinem Unternehmen, weil eben auch es gibt keine Firma, die alle Maschinen herstellt, sondern eben immer nur spezifische Maschinen für verschiedene Arbeitsbereiche. Und darum, um die Frage zu beantworten, es ging nicht. Es gab keine Möglichkeit, von den Bordmitteln der Maschine die Informationen abzugreifen, die wir benötigt hätten.
Und wie sind Sie dann aber vorgegangen? Letztlich hat es ja funktioniert. Kann man das mit der Software, mit einer Programmierung auffangen? Oder was haben Sie dann getan?
Es gab Sensorik. Sensorik war in dem Moment das absolut Wichtigste. Wir haben auch ein Beispiel, was Sie nur herausbekommen, wenn Sie die Mitarbeiter beobachten. Also da ist wirklich dieser soziale Effekt unheimlich wichtig, die Mitarbeiter zu beobachten. Die machen es nämlich unbewusst. Ein Zerspaner verlässt sich ungemein auf sein Gehör. Und dann ist es egal, ob er diese Mickey-Mäuse, diese Gehörschütze trägt oder so durch die Halle läuft. Er hört den Maschinen zu. Und eine Zerspannungsmaschine, die ist nicht leise, die macht je nach Material, das sie bearbeiten, wirklich Krach. Aber durch die Geräusche kann ein Zerspanner ganz genau hören, ist das Werkzeug in Ordnung, wie sieht es mit dem Material aus, stimmt die Schmierung der Maschine. Er hat einfach diese Erfahrung durch die verschiedenen Töne in seinem Kopf und kann so auch reagieren. Und da habe ich gesagt, okay, das sind Geräusche, das sind Schwingungen, das sind Vibrationen, die müsste man auch messen können. Und so haben wir dann eben die Entwicklung bei uns gemacht und haben dann gesagt, okay, da muss man einen Schwingungssensor, einen Vibrationssensor, im Grunde nichts anderes als ein hochmodernes Mikrofon genutzt werden. Und daraus bekommen wir dann eben aus den Geräuschen, bekommen wir digitale Daten, die wir dann auch auswerten können. Wir haben viel mit Mitarbeitern gesprochen und gesagt, wie machst du das? Wie ist dort deine Erfahrung? Und haben dann versucht, diese Erfahrung der Mitarbeiter irgendwie in die digitale Welt zu bekommen.
Mit den Daten, die Sie jetzt auch gesammelt bekommen durch die Sensorik, was haben Sie dann im nächsten Schritt damit gemacht? Das ist ja dann das sind ja Unmengen von Daten. Sie haben das eben schon angedeutet. Wie sind Sie an die Auswertung herangegangen? Und im nächsten Schritt, was hat das Ganze dann gebracht? Das ist ja schon auch ein enormer Aufwand. Wo konnten Sie inwieweit optimieren?
Im ersten Schritt ist es wirklich erstmal Herr der Daten zu werden. Es sind nämlich, wie Sie sagen, unglaubliche Mengen. Und man stellt sich dann die Frage, welcher dieser Daten brauche ich tatsächlich und welche sind eventuell irrelevant. Nehmen wir das Beispiel des Energy Meters, was wir vor die Maschine schalten. Da kriege ich jede Menge verschiedene Daten raus, also mit den Ampere-Wert, dann habe ich den Volt-Wert. Und man stellt sehr schnell fest, man kann entweder alle Daten speichern, aber ich sehe zum Beispiel, wenn es eine dreiphasige Maschine ist, da kommt immer zwischen 228 und 230 Volt auf einer Phase an. Die muss ich nicht immer speichern. Das heißt, ich kann jede Menge Daten schon mal flüchtig verwerfen, kann mir dann aber eben einen sogenannten Filter einsetzen und kann sagen, prüfe bitte, ob der Wert immer höher als 227 und immer niedriger als 232. Wenn das in Ordnung ist, kannst du die Daten wieder verwerfen. Nämlich, wir müssen überlegen, das ist vor 13 Jahren gewesen, Speicherkapazität wird zwar Jahr für Jahr günstiger. Heute kann man diese SSD, die modernen SSD-Platten sehr günstig kaufen. 2007 hat Datenspeicherung noch viel, viel mehr Geld gekostet. Und wir haben sehr schnell gesehen, da werden wir irgendwann an kaum finanzierbare Grenzen stoßen, wenn wir alle Daten speichern wollen. Und darum haben wir eben sehr früh damit angefangen und haben gesagt, was für Daten sind für uns wirklich relevant. Allerdings auch immer im Hinterkopf behalten, das ist so etwas, was ich den Mitarbeitern auch immer gesagt habe, der 100-jährige Kalender wäre nicht so wertvoll geworden, wenn man sich einfach nur Monatsdurchschnittswerte auf den Zettel geschrieben hätte, sondern da hat es tatsächlich was gebracht, auch über den Tag verteilt mehrere Werte aufzuschreiben. Und wenn man das eben so im Kopf behält, diesen legendären 100-jährigen Kalender, dann geht man natürlich auch ein ganz bisschen anders an die gesamte Datenauswertung. Und Stück für Stück konnten wir auf Basis dieser Erfahrungen, also wenn Sie mit einem Sensor angefangen haben zu arbeiten, können Sie natürlich mit diesen Erfahrungen das dann auch sehr leicht auf weitere Sensoren ausweiten.
An welcher Stelle konnten Sie dann optimieren? Wie haben Sie die Daten dann nutzen können, um die Produktion eben zu optimieren?
Das muss Stück für Stück vorangehen. Also wenn Sie irgendwann feststellen, nehmen wir nochmal das Beispiel der CNC-Zerspannungsmaschinen, wenn Sie irgendwann feststellen, die Maschine ist zwar pro Schicht 8 Stunden an, zerspannt aber pro Schicht nur 5 Stunden, dann müssen Sie sich natürlich menschlich die Frage stellen, was ist mit diesen 3 Stunden passiert? Warum habe ich dort gefühlt eine 100% Auslastung, aber effektiv eine deutlich geringere Auslastung? Und dann gibt es immer 2 Möglichkeiten, entweder dieses klassische Beobachten, so wie ich es gemacht habe, dann ist es sehr, sehr augenscheinlich, sehr schnell erkennbar. Oder eben auch die betreffenden Mitarbeiter mit ins Boot holen und zu sagen, wie könnte das passiert sein? Finden wir dort gemeinsam eine Lösung? Und dann fällt denen das häufig auch auf. Das ist denen bisher nicht aufgefallen, weil das der generelle Weg des Zerspaners gewesen ist. Das hat er schon immer so gemacht. Wenn er jetzt aber schwarz auf weiß sieht, die Maschine kostet X Euro und wir haben eine tatsächliche Auslastung Leistung von nur 60 oder 70%, dann ist das für ihn auch ganz klar, dass dort irgendwo ein Fehler liegt. Die Lösung, die muss dann allerdings wieder vom Unternehmer kommen, dass der Unternehmer dann sagt, wir können diese händische Programmierung an der Maschine komplett umgehen, indem wir das eben digitalisieren und sagen, aus der Konstruktion kommt ein CAD-Modell, das schieben wir über einen CAD-CAM-Konverter und direkt auf die Maschine. Und der Zerspaner, der hat dort auch nichts dagegen. Jeder Mitarbeiter hat eigentlich ein Ziel, er möchte arbeiten. Er möchte im Rahmen seiner Arbeitszeit, möchte er arbeiten, möglichst ohne große Hindernisse. Und wenn man es schafft, mit digitalen Lösungen diese Hindernisse zu beseitigen, und da meine ich jetzt nicht nur das, dass ich selber an der Maschine programmieren muss, damit meine ich den Materialfluss, alles im Bereich der Supply Chain, oder der Spanner stellt fest, auf der Zeichnung fehlen mir Maße, weil die Konstruktion die einfach nicht mit draufgesetzt hat. Er müsste es jetzt aktiv auslesen. Dann ist der Zerspaner mit diesen digitalen Lösungen sehr zufrieden, weil eben diese Probleme gar nicht mehr bei ihm ankommen.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand. Die DZ Bank ist überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus, eine gemeinsame Haltung. Denn nur gemeinsam mit ihren Kunden kann die DZ Bank leistungsfähige Lösungen erarbeiten, die Bestand haben. Mehr unter dzbank.de/Haltung.
Ja, jetzt haben Sie das schon angesprochen. Die Vorteile, die diese Digitalisierung auch für die Mitarbeiter und ihre konkrete Arbeit hat. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir gut vorstellen, dass wenn Sie in die Produktion gehen und die Mitarbeiter erst einmal beobachten, wie sie arbeiten und mit der Idee aufwarten, die damals ja ziemlich unbekannt war, die Produktion zu digitalisieren, dass es dort auch Vorbehalte gab und vielleicht auch Widerstände. Wie haben Sie denn die Mitarbeiter für Ihre Idee gewonnen?
Ich glaube, jetzt im Nachhinein betrachtet waren die größten Probleme nicht die Mitarbeiter, die operativen Mitarbeiter in den Abteilungen. Sie müssen auch eine Unternehmensführung davon überzeugen. Und 2007 war ich nicht Mitglied der Geschäftsführung. Das heißt, Sie haben eine Gesellschafterversammlung und müssen denen dann als Nicht-Gesellschafter etwas verkaufen, was sie überhaupt nicht belegen können. Also das waren einfach Ideen von mir. Ich habe gesagt, so und so stelle ich mir das vor. Dort und dort sehe ich Probleme. Und ich konnte nie sagen, ich versichere Ihnen, dass ich durch die und die Investition das und das erreiche. Ich konnte natürlich immer nur sagen, ich glaube, dass ich das damit erreichen werde. Und ja, es hat mir schlaflose Nächte gebracht. Und dieses Projekt lief auch nie in der Anfangszeit so, wie ich es mir gewünscht hätte. Wenn Sie dann mit einer Digitalisierung anfangen und stoßen dann auf Probleme, die Sie vorher nicht durchdacht haben, kann das auch durchaus bedeuten, dass Sie mal 2 Tage überhaupt nicht mehr produzieren, weil einfach das ganze System nicht mehr funktioniert. Das heißt, es macht sehr, sehr große Sorgen. Ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal machen würde. Heute hat es aber jeder Unternehmer zum Glück deutlich leichter, weil die Lösungen größtenteils verfügbar sind und zumindest ja schon mal Erfahrungen gesammelt wurden. Auf die konnte ich nicht zurückgreifen. Aber die Mitarbeiter, da spielt wirklich Transparenz eine ganz große Rolle. Und ich bin nicht in die Abteilung gegangen und habe mich dorthin gestellt und habe gesagt, ich will heute beobachten, sondern ich bin in die Abteilung gegangen und habe gesagt, lass uns bitte mal zusammen gucken, wo sind deine Probleme? Die kann er einem auch sofort beschreiben. Das heißt, er sagt, auch heute hat mich das gestört und das stört mich fast jeden Tag. Und warum ist das so? Warum kann das nicht anders sein? Und dann muss man tatsächlich zuhören, viel mitschreiben, viele Notizen machen. Ich habe die Interviews genannt, das sind wirkliche Interviews. Und kann dann problemorientiert überlegen, kann ich diese Sorgen eventuell durch Technik lösen? Und wenn ein Mitarbeiter feststellt, und das stellt er ziemlich schnell fest, dass diese Gespräche und diese Aufnahmen des Bestandes das Ziel haben, diese Probleme abzustellen, dann will er unterstützen, dann findet er es toll. Und besonders interessant ist es, als der Zerspannungsmeister, der bei uns in dieser Abteilung arbeitet, als ich den damals eingestellt habe, sagte er im Bewerbungsgespräch, er wäre ein hervorragender Zerspanner, aber mit Computern möchte er nichts zu tun haben. Und es war auch ein Zitat, er sagte, Computer sind nicht mein Ding. Und das Lustige ist, wenige Jahre später wurde er der Leiter der ersten Smart Factory. Und das ist natürlich eigentlich sowas wie die allerhöchste Auszeichnung, wenn man es nämlich schafft, die Digitalisierung so umzusetzen, dass der Mitarbeiter nicht das Gefühl hat, er muss dort jetzt sehr, sehr viel mit Computern arbeiten und auch mit Computern zusammenarbeiten, dann kann man sagen, hat man sehr vieles richtig gemacht.
Das klingt ja danach, als wären dann doch zu Anfang erstmal Widerstände, wenn man in der Belegschaft, wenn man dann sagt, ja, wir wollen das hier digitalisieren und das geht dann über eine Computersteuerung. Wie haben Sie das aufgefangen? Zum Beispiel bei jenem Mitarbeiter,
Diese Widerstände gibt es überall. Das weiß ich nicht nur aus unserem Projekt von 2007 beginnend, sondern das sehe ich auch in den Firmen, die ich heute bei der Digitalisierung betreue. Die Widerstände gibt es immer. Und es sind dann häufig Aussagen wie, das haben wir schon mal versucht, das hat nicht geklappt. Sowas wurde noch nie versucht, aber irgendwann wurde mal was mit Software versucht und das hat damals nicht funktioniert und deswegen sperrt man sich am liebsten für die nächsten Jahre. Oder Aussagen wie, das haben wir schon immer so gemacht. Das sind so Aussagen, die kommen bei mir nicht super an, aber ich habe mir inzwischen Antworten darauf bereitgelegt. Und sie können eigentlich jeden Mitarbeiter und auch jeden Arbeitnehmer, der irgendwie klar denken kann, kriegen sie dorthin, dass sie ihm die Vorteile dieser Projekte aufzeigen können. Das müssen sie allerdings auch. Wenn jetzt ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern sagt, das entscheide ich und so wird es gemacht, dann glaube ich, dass ein solches Projekt von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Wenn man es nicht schafft, die Mitarbeiter mitzunehmen, dann wird dieses Projekt niemals die Früchte tragen, die man erreichen möchte. Heute ist es so, dass es vielen Arbeitnehmern in verschiedenen Bereichen auch sehr gut tut. Man bekommt das dann später mit, dass die dann zum Beispiel Freunden und Bekannten erzählen, ich arbeite jetzt in einer Digital Factory oder wir haben jetzt Industrie 4.0. Das macht die Mitarbeiter auch stolz und das über alle Altersgruppen verteilt. Also häufig fragen mich Geschäftsführer von Firmen, was mache ich denn mit den älteren Mitarbeitern? Die älteren Mitarbeiter sind aus meiner Erfahrung überhaupt nicht das Problem. Viel größer, das ist jetzt über einen Kamm geschert, aber das merke ich eben immer wieder. Viel größer ist häufig die Problematik mit sehr jungen Mitarbeitern, dem 16-jährigen Auszubildenden, dem 17-jährigen Auszubildenden. Die haben die EDV- und Computerentwicklung, die wir in den letzten 10, 20 Jahren erlebt haben, die haben die nicht erlebt. Die sind mit Tablets groß geworden, mit dem Handy groß geworden. Der 60-jährige Mitarbeiter, der hat viel mehr erlebt. Der kennt noch PCs. Und darum haben wir von vornherein gesagt, Digitalisierung muss so einfach funktionieren, dass auch die grafischen Oberflächen von den Systemen, an denen die Mitarbeiter arbeiten, die müssen aufgebaut sein, im Grunde wie eine iPhone oder eine Android-Steuerung. Das heißt, ich muss etwas anfassen können und jeder, der schon mal mit großen ERP-Systemen gearbeitet hat, der kennt das. Da gibt es dann eine sehr große Oberfläche und es gibt 1000 Menüpunkte. Das schreckt die Mitarbeiter wirklich ab und wir haben zum Beispiel einen Fachlageristen bei uns, etwas älterer Herr, der hat im Rahmen eines QM-Audits mal erklärt, wie er im ERP-System eingehende Warenlieferungen einbucht. Und dann sagte er, man klickt oben auf Gucken, damit war die Lupe gemeint. Also er dürfte oben auf Gucken klicken und dürfte dann die Nummer eintragen. Mehr dürfe er aber nicht anklicken, dann würde das System kaputt gehen. Es stand bei diesem QM-Audit dabei, als er das dem Auditor erzählt hat. Und es traf mich ein bisschen, weil dieser Mitarbeiter, der verspürt augenscheinlich wirklich Druck und Ängste, wenn er dieses System benutzt, weil ihm irgendjemand gesagt hat, wenn du da draufklickst, ist das ganze System kaputt. Und das zeigt eigentlich, so darf Software nicht sein, sondern eigentlich darf ich dem Mitarbeiter immer und auch nur die Oberfläche geben, die Maske, die UI geben, die für ihn relevant ist. Und er muss eben ohne Berührungsängste damit arbeiten können. Und dann ist die Akzeptanz natürlich deutlich höher.
Um Widerständen zu begegnen oder die aus dem Weg zu räumen, setzen Sie auch auf Kommunikation und auf eine intuitive Benutzeroberfläche.
Ja, das sind die wichtigsten Punkte. Alles, was hinter dieser Oberfläche passiert, im Bereich Machine Learning oder im Bereich Datenanalyse, das ist ein ganz anderes Thema. Das geht aber den Arbeitnehmer, dem Benutzer, den Operator eigentlich überhaupt nichts an. Das soll auch gar nicht sein Problem sein. Aber alles, was eben diese bekannte Mensch-Maschinen-Schnittstelle ist, also der Monitor, das Touchpanel, das Smartphone, was auch immer, das muss eben so gestaltet sein, dass eine sehr kurze Einarbeitungsphase, die ist wichtig. Ich möchte die Mitarbeiter dort nicht regelmäßig darin schulen müssen, sondern ich möchte eigentlich, dass sie nach wenigen Minuten das verstehen und eben, dass die Akzeptanz dadurch entsteht.
Sie haben eben schon davon gesprochen oder es angedeutet, viele Herausforderungen entstehen bei so einem Veränderungsprozess ja während des Prozesses, nachdem man schon losgelaufen ist. Und die sind vorher einfach eben auch nicht absehbar und können nicht eingeplant oder einkalkuliert werden. Wie gelingt denn die Kommunikation mit dem Management, gerade wenn ein Return on Investment eben nicht bezifferbar ist und zwischendurch eben auch mal, wie Sie es eben gesagt haben, die Produktion im Zweifel 2 Tage stillsteht?
Also die ROI-Berechnung ist heute deutlich leichter, als es das 2007 bei uns gewesen ist. Heute könnte ich innerhalb von 2-3 Tagen eine Bestandsaufnahme machen, könnte auf Basis dieser Erfahrung eben die Mängelpunkte lokalisieren und analysieren und auch dokumentieren und könnte dann sagen, wenn wir die abschalten, rechnet euch bitte mal aus, wie viel Geld ihr dadurch dann spart. Damit kann ich natürlich, wenn ich weiß, was die Initialkosten für diese Digitalisierung sind und auch die laufenden Kosten später, kann ich heute sehr leicht einen ROI ausrechnen. Das ist damals natürlich nicht so gewesen. Und das, was uns da passiert ist, dass dann die Fertigung wirklich komplett ausfiel, das passiert heute zum Glück bei Einführungen auch nicht mehr, weil man heute mit den Kunden zusammen natürlich keine wirkliche Entwicklungsarbeit mehr macht. Also wir wissen, dass die Systeme funktionieren, wir wissen, dass sie laufen. Das haben die Systeme jetzt seit vielen Jahren bewiesen. Das macht die Sache heute wirklich besser. Aber während der Entwicklungszeit bei uns sind Sachen immer wieder aufgetaucht, da hätte vorher niemand drüber nachgedacht. Zum Beispiel unsere Schicht- und Maschinenbenutzungseinteilung erfolgt komplett automatisiert. Das heißt, dem System ist genau hinterlegt, welcher Mitarbeiter mit welcher Ausbildung, mit welcher Einweisung darf an welcher Maschine arbeiten. Und das System weiß eben, welche Aufträge liegen an und teilt dann den jeweiligen Mitarbeitern komplett automatisiert die Aufträge zu. Und ein Meister in einer Halle rief mich irgendwann an und sagte, das System ist blöd. Er würde keinen einzigen Auftrag mehr zugeteilt bekommen, obwohl er auf alles die Einweisung hätte und die Geräte auch benutzen dürfte. Und dann fängt eine Detektivarbeit an, nämlich dann müssen wir hinterfragen, warum entscheidet die Software denn so? Der Mitarbeiter hat nichts zu tun, die anderen werden mit, weiß nicht, 80-90% ausgelastet, woran liegt es? Und das ist dann tatsächliche Detektivarbeit. Ende vom Lied war nachher, das System überwacht, im Grunde ja ist es eine BDE, eine Betriebsdatenerfassung, das System bekommt ja auch mit, welcher Mitarbeiter schafft es, die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Das ist jetzt durchaus etwas, wo wir auch mit den Arbeitnehmervertretern drüber sprechen. Also es ist alles legal, wenn man das so macht. Trotz allem hat das System ähnlich wie auch ein menschlicher Vorgesetzter, weiß irgendwann, wenn ich das dem Herrn Müller gebe, dann schafft er das immer in der Zeit. Wenn ich das dem Herrn Schulz gebe, der braucht immer ein bisschen länger. Und das System hat irgendwann festgestellt, der Meister schafft das nie in der vorgegebenen Zeit. Und hat deswegen gesagt, dann gebe ich es lieber den anderen Mitarbeitern, auch wenn der Meister dann eventuell freie Zeit hat. Der Computer, das System, der Algorithmus hat alles richtig gemacht. Was der Algorithmus allerdings nicht wusste, ist, dass der Meister natürlich auch sehr viele nicht überwachte analoge Tätigkeiten macht, wie Mitarbeitergespräche führen, wie am Computer Bestellungen ausführen. Das weiß der Computer nicht und hat deswegen irgendwann gedacht, der ist einfach nicht effizient.
Und wie sind Sie dann damit umgegangen?
Ja, erstmal mussten wir die Ursache natürlich finden. Die konnte sich kein Softwareentwickler in der Anfangszeit erklären. Und als wir es dann herausgefunden haben und dann das den Mitarbeitern erzählt haben, das führt dann auch zu Schmunzeln und Gelächtern bei den Mitarbeitern. Also es nimmt einem natürlich keiner übel. Entscheidend ist dann nur, da muss man auch irgendwie eine Lösung finden, wie man es macht. Wir haben es jetzt einfach gemacht oder auch bei den Kunden, nachdem das aufgetaucht ist, dass man dann sagt, ein Meister, ein Techniker, ein Abteilungsleiter, der darf halt nicht zu 100% in den rein operativen Tätigkeiten eingeplant werden. Dem gibt man dann beispielsweise nur 50%, 60%, 70% und damit war das Problem gelöst. Aber es war eben ein Problem, was vorher kaum planbar gewesen wäre. Heute lächle ich darüber, aber damals war das eben nicht planbar. Und man muss dann erstmal später feststellen, warum hat der Computer so entschieden.
Ja, und wie haben Sie das Ganze, solche Probleme, Schwierigkeiten, Hürden mit dem Management kommuniziert und wie haben Sie das Management überzeugt, an diesem Projekt festzuhalten?
In unserem Fall war sehr, sehr schnell der Point of No Return erreicht. Das heißt, da gab es eigentlich keine große Möglichkeit, dort wieder Rückschritte zu machen. Allerdings ging es auch sehr, sehr schnell damit los, dass man wirkliche Vorteile gefunden hat. Das heißt, es ist jetzt nicht so gewesen, dass es ein halbes Jahr nur Probleme gab, bis man dann irgendwann rufen konnte, Heureka, wir haben's. Sondern sehr früh zu Beginn des Projektes hatte man immer Teilerfolge, was zum Beispiel die Auslastung der Maschinen gezeigt haben. Das heißt, nach sehr kurzer Zeit der Datenaufnahme hat man schon überall Aktionspunkte gefunden, die man angehen wollte. Und das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil das zeigt, dass der Weg nicht ganz falsch ist, weil man eben schon Teilergebnisse hat. Dieses Projekt hatte bei uns sehr, sehr früh auch den Vorteil, also wir haben das Ganze eigentlich nur damals für uns entwickelt, haben aber regelmäßig eben auch Kunden bei uns im Hause, die das bei uns gesehen haben und gesagt haben, wow, das ist ja toll, das würde bei uns auch die und die Probleme lösen, das hätten wir auch gerne. Wir haben aber wirklich die allerersten Jahre immer wieder gesagt, nein, das ist nicht für einen Rollout für den Markt gedacht, sondern das ist tatsächlich nur für uns entwickelt worden. Aber das gibt natürlich auch sowohl dem Management als auch dem Unternehmen ein gutes Gefühl, Gefühl, dass Firmenfremde sowas sehen und sagen, das hätten wir auch gerne. Das macht interne Audits oder Kundenaudits natürlich deutlich schöner, wenn man zeigen kann, wir haben unsere Prozesse hier im Griff oder wir sind auf dem Weg, sie richtig gut im Griff zu bekommen.
Sie haben die Digitalisierung ja, wie gesagt, 2007 begonnen und das heißt ja von der Pike auf gelernt, wenn man so will. Und jetzt mit den Kunden, auch den KMUs, was Sie gerade gesagt haben, ist das ja der Vorteil, dass Sie Fehler gemacht haben, aus denen andere lernen können. Welche Fehler waren denn das? Was würden Sie rückblickend sagen?
Also die häufigsten Fehler, die mir bei uns aufgefallen sind und auch noch viel mehr jetzt bei anderen Firmen, ist immer diese Überlegung, so haben wir das noch nie gemacht oder so haben wir es schon immer gemacht und eben an diesem altbestehenden Festhalten. Das ist eigentlich der Hauptfehler, vorausgesetzt man hat sich eigentlich schon von der Unternehmensführung für Digitalisierung entschieden. Der zweite Punkt ist dann ein anderer. Ein Unternehmensführer entscheidet, ich möchte digitalisieren, weil alle digitalisieren. Digitalisierung nur rein der Digitalisierung wegen, da bin ich überhaupt gar kein Freund von. Auch das erlebe ich manchmal. Das ist übrigens ist ganz interessant. Das taucht immer dann auf, wenn beispielsweise ein Unternehmensverkauf angedacht ist oder eventuell ein Generationswechsel im Unternehmen. Also ich halte es wirklich, und das ist auch mein Rat an alle, die dieses Projekt irgendwie angehen wollen, man muss Probleme in seinem Unternehmen erkennen. Und das ist übrigens auch die allergrößte Hürde bei diesen Projekten, weil wir alle bewusst oder unbewusst unter dieser Betriebsblindheit natürlich leiden. Wir sehen das jeden Tag, wir sehen das mindestens 5 Tage die Woche, also fällt es uns auch nicht unbedingt auf. Das heißt, entweder muss ich selber diese Blindheit überwinden und mit offenen Augen alles einmal neu hinterfragen, um diese Probleme zu finden und transparent mit allen Mitarbeitern darüber zu sprechen. Das wird dann aber auch schon wieder in hierarchisch weit ausgebauten Unternehmen schon wieder schwierig. Es reicht nicht, mit Fachbereichsleitern zu reden oder mit Abteilungsleitern zu reden. Ich muss wirklich zur Basis. Das heißt, ich sollte unter anderem auch mit dem Lkw-Fahrer zum Beispiel reden oder mit der internen Logistik reden. Also ich sollte wirklich mit allen reden und da sage ich auch immer jedem Interessenten, alleine das kann nach Unternehmensgröße schon Wochen dauern, weil für diese Interviews muss ich mir wirklich Zeit nehmen und ich muss mit einem offenen Ohr mir diese Sorgen auch anhören. Nicht alle Sorgen kann ich lösen. Schon gar nicht digital, aber vieles davon spiegelt sich dann auch irgendwann in meiner internen Struktur, in meinen Prozessen wieder. Und dann kann ich gucken, kann ich diese Probleme digital lösen.
Und wenn Sie jetzt nochmal die 13 Jahre Digitalisierung Revue passieren lassen, was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus diesen 13 Jahren?
Die absolut wichtigste Erkenntnis ist, glaube ich, wirklich, dass man es nur schafft und hinbekommt, wenn alle am Prozess beteiligten Mitarbeiter an einem Strang ziehen. Hätten wir das damals wirklich als Managemententscheidung einfach so runterregnen lassen und hätten gesagt, ihr müsst dort jetzt mitmachen, dann glaube ich, dass das Projekt deutlich, deutlich schwieriger geworden wäre.
Vielen Dank, Herr Becker, für den offenen Einblick in den Digitalisierungsprozess bei der Vision Lasertechnik. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.
Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
Das war der Manager-Magazin-Podcast. Nächste Woche erfahren Sie, wie ein Generationenwechsel in Familienunternehmen gelingt. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand.